das überwiegt alle negativen Aspekte, wie das braucht so viel Energie und so weiter, bei Weitem. Also wir würden ja nicht sagen, dann sollen halt ein paar hundert Millionen Menschen weiter in Armut leben oder sterben an Krankheiten unnützerweise, damit irgendwie wir ein bisschen Energie sparen oder so. Von daher ist der wissenschaftliche Fortschritt und der zuletzt erwähnte Aspekt eigentlich das, was ich am spannendsten finde.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration.
Hallo zur Folge 100 von Business Unplugged. Was für eine Reise. Seit der ersten Folge bin ich mit euch durch die faszinierende Welt der Unternehmen, Innovationen und digitalen Transformation gereist und ich habe mit GründerInnen, MacherInnen und VisionärInnen gesprochen und dabei Dinge gehört, die berühren, inspirieren und zum Nachdenken anregen. Heute feiere ich nicht nur eine runde Zahl, sondern all das, was diesen Podcast ausmacht, nämlich Einblicke in die Herzen, Köpfe, Ideen und Visionen von Menschen, die unsere digitale Zukunft gestalten. Ein großes Dankeschön meinerseits geht an dieser Stelle an alle Zuhörerinnen und Gäste. Danke, dass ihr zuhört, für Interviews bereitsteht, mitdiskutiert und vor allem eines, diesen Podcast lebendig macht. Und zur Feier des Tages habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Philipp Pip Klöckner, bekannt aus dem Doppelgänger Tech Talk Podcast, einer der profiliertesten Stimmen, wenn es um Tech, Startups, digitale Geschäftsmodelle und KI geht. Und ich habe die Chance genutzt und habe mit ihm über seinen Blick auf die Startup-Szene, KI im Allgemeinen, aber vor allem auch deren gesellschaftlichen Implikationen gesprochen. Und ich denke, es ist einiges dabei, das selbst regelmäßige Doppelgänger-Tech-Talk-HörerInnen so noch nicht gehört haben. Und jetzt Kopfhörer aufsetzen, los geht's mit der 100. Folge von Business Unplugged mit Philipp Klöckner. Lieber Pip, hallo und herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich mit dir, diese spezielle Folge aufzunehmen, denn es ist eine Jubiläumsfolge, um genau zu sein, Folge 100 vom Podcast. Danke, dass du mit dabei bist.
Ich habe zu danken. Hallo und herzlichen Glückwunsch zur letzten Folge.
Ja, danke schön. Pip, den meisten ZuhörerInnen muss ich dich, einen, wenn nicht vielleicht den bekanntesten deutschen Tech-Analysten, wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Daher möchte ich es auch recht kurz halten. Deine berufliche Reise hat nach deinem BWL-Studium begonnen bei Idealo als SEO-Consultant. Du warst dann bei Rocket Internet als External Search Strategy Consultant tätig und hast Startups wie zum Beispiel Home24 beraten. Seit 2017 berätst du aber primär Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds, bist als Angel Investor tätig oder auch als Berater für Wachstumsunternehmen. Neben all diesen Tätigkeiten bist du auch auf den großen Bühnen der Veranstaltungen wie der OMR immer wieder Gast, was glaube ich erst jetzt auch auf der Hinterland of Things, wenn ich das richtig irgendwie im Kopf habe. Und hast seit 2020 bist du auch der Co-Host des im deutschsprachigen Raum, glaube ich, allen Techies bekannten Doppelgänger Tech Talk Podcasts, den du gemeinsam mit Philipp Klöckler aufnimmst und der auch zweimal pro Woche erscheint. Und Und sollte es tatsächlich noch irgendwen geben, der den Podcast nicht kennt, ich kann ihn sehr ans Herzen legen, sehr warm, also meine Empfehlung. Ich finde, er ist sehr lässig, ein sehr lässiger Mix aus News und fundierten Analysen und unterhaltsamen Diskussionen. Bevor wir jetzt auch ins Gespräch reinsteigen, war das mal die Vorstellung. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen über dich. Wenn doch, bitte Hand heben oder einfach reinkrätschen.
Achso, danke.
Okay, ansonsten würde ich mit den üblichen AB-Fragen starten, die ich mit all meinen Gästen durchgehe, die ein bisschen den ZuhörerInnen vielleicht eine Ahnung geben, wie sie dann auch deine Antworten einzusortieren haben. Du weißt, wie es funktioniert?
Ich nehme an, ich muss mit A und B antworten. Ich habe es mir vorher noch nicht angehört, deswegen lasse ich gerne auf mich zukommen.
Okay, also es gibt zwei Antworten und du entscheidest dich für eine, genau. Es dreht sich alles ein bisschen um das Thema Digitalisierung. Wir starten. Ja,
darf ich skippen oder sowas? Oder habe ich Joker? Oder ich muss A, B nehmen? Oder?
Ja, du musst eins von beiden nehmen. Wir gehen dann nachher nochmal drauf ein, warum du dich für das eine oder andere entschieden hast. Okay. Wir starten mit Bildung online oder offline?
Offline.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Ach, super schwer alles. Zukünftig eher automatisiert. Also B.
Okay. Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Das sind ja furchtbare Fragen. Weder noch. tendenziell A.
Mehr also Freiheiten. Stärkere Regulierung oder mehr
Freiheiten? Nee, Entschuldigung, tendenziell etwas mehr Freiheiten.
Vierte Frage, jetzt wird es auch spannend. Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Maximaler Schutz persönlicher Daten.
Okay. Last but not least, dann bist du durch. Webmeetings oder persönliche Treffen?
Durchaus Webmeetings, solange es nicht mit Microsoft Teams ist.
Okay. Du hast dich für Offline-Bildung entschieden. Hast ein bisschen gebraucht. Warum offline?
Ja, also es sind insofern hervorragende Fragen, dass man, glaube ich, zu keiner dieser Fragen, also ich wäre überrascht, wenn irgendjemand eine ganz klare Tendenz dazu hat, selbst beim sozusagen Datenschutzmaximalist. Auch da, also sagen, auf alles sollte man sehr differenziert drauf schauen und die Wahrheit liegt immer im Graubereich dazwischen, glaube ich. Offline, Entschuldigung, die für die Frage war Offline-Bildung oder online?
Online oder offline, genau.
Ja. Yeah.
Und du hast dich für offline entschieden.
Ja, ich glaube, also gar nicht wegen des Bildungsaspekts. Ich glaube, Bildung kannst du online und insbesondere mit Hilfe von KI-Tutoren in Zukunft effektiver machen. Mehr Individualisierung, Personalisierung, mehr Geduld. Viele Gründe, warum ein KI-Tutor das besser kann als der durchschnittliche Lehrer oder die Lehrerin. Aber ich denke sozusagen, das Zusammenlernen in der Bildung offline hat ja noch andere Aspekte. Klar kann man das auch in virtuellen Räumen machen, aber ich glaube, da kommt es nicht zum Glück. Also die Schulpausen auf dem Schulhof oder in der Unimensa, ich glaube, das hat wichtige Zusatzfunktionen von Vernetzung bis eventuell seinen Lebenspartner treffen. Über das Gelernte oder das Vorgestellte diskutieren und all das passiert, glaube ich, mehr online. Natürlich würde ich am liebsten eine Mischung aus beiden sehen. Das ist auch ganz klar. Also ich würde weder nur das eine noch das andere bevorzugen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, wäre es gefährlich, auf die sozialen Aspekte des Zusammen-Offline-Lernen zu verzichten. Das ist der Hintergrund meiner Antwort.
Okay, dann hast du dich für die automatisierte Entscheidungsfindung entschieden, hast aber auch ein bisschen gebraucht.
Ja, weil es natürlich viel Pro und Contra auf beiden Seiten gibt. Deswegen sind es ja auch die spannendsten Fragen, weil man sie nicht so schnell mit Ja, Nein beantwortet, sonst wären wir ja langweilig. Also die Wahrheit ist natürlich, muss viele wichtige Entscheidungen am Ende ein Mensch treffen oder zumindest sagen, den letzten Schalter umlegen. Ich bin aber unbedingt dafür, dass Entscheidungen zunehmend sagen, durch künstliche Intelligenz und sagen, bessere Daten vorbereitet werden und die Entscheidungsbasis. Also ein Mensch kann umso besser entscheiden, desto besser sagen, er oder sie selbst darauf vorbereitet ist und sagen, Zugang zu Daten hat und je transparenter sagen, dass der Entscheidungsraum ist. Und sagen, da helfen natürlich Daten und KI extrem weiter. Und in Zukunft wird es aber sagen, noch weiter in die Richtung gehen, dass auch die Entscheidung selbst mehr und mehr von KI getroffen hat. Was nicht heißt, dass die KI sämtliche Entscheidungen autonom trifft. Aber tendenziell würde ich sagen, im Vergleich zu heute auf jeden Fall sollten wir mehr Entscheidungen aufgrund von Daten und künstlicher Intelligenz treffen.
Okay, dann warst du auch für mehr Freiheiten für Unternehmen?
Ja, tendenziell. Ich bin kein Regulierungshasser, aber ich bin auch niemand, der sagt, wir brauchen jetzt mehr Regulierung, zwangsläufig. Ich glaube, Regulierung hat eine wichtige Funktion. Gerade wenn es um Massenmedien oder Technologien wie KI geht. Aber man sollte sie natürlich so schlau wie möglich machen. Warum Regulierung zum Beispiel wichtig ist oder warum ich dafür bin, dass wir eine gute Regulierung in der EU bauen, ist, es wird mit KI, gerade wenn sie mehr und mehr Entscheidungen trifft oder vorbereitet, ja viele Haftungsthemen gibt. Und man muss ja zum Beispiel regulieren, wer haftet eigentlich, wenn eine KI was eventuell auch falsch entschieden hat? Sei es das selbstfahrende Autos oder Auto oder ein Businessprozess oder ein HR-Prozess. Es gibt immer einen Anwender, einen Anbieter des Modells, jemand, der das Modell implementiert, installiert hat. Per Regulierung müssen wir zumindest klären, wer am Ende, wenn es was schief geht, zum Beispiel die Schuld trägt. Und allein da kann zum Beispiel Regulierung für mehr Rechtssicherheit und letztlich sogar mehr Innovation stehen am Ende. Genau. Aber natürlich ist die Regulierung, wie wir sie jetzt, was KI angeht, in der EU gerade haben, nicht perfekt, um Innovation zu fördern. Das ist auch vollkommen klar. Aber wie gesagt, sehr differenzierte Frage, deswegen ist es schwer, da mit Ja oder Nein zu antworten.
Du hast dich dann nachher bei Frage 4 hast du dich für maximalen Datenschutz ausgesprochen für die Personen.
Ja, es gibt ja immer, das hast du ja vollkommen richtig dargestellt in der Frage, auch so diesen Schieberegler oder diesen Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Freiheit, sozusagen der informationellen Selbstbestimmung oder der Bürgerrechte. Und ich glaube, wenn man nur tendenziell in die Richtung Sicherheit geht dabei, also natürlich, wo ich natürlich Sicherheit priorisiere, ist, dass in dem Moment, wo Gefahr im Verzug ist, wo Terroranschläge drohen und wenn dann Richter das entscheiden, dann darf man gerne auch Bürgerrechte auflösen und sagen, Menschen abhören, ähnliche Dinge tun. Wenn das richterlich entschieden wird, sagen, wenn es eine Instanz gibt, die das kontrolliert, dann bin ich dagegen. Womit ich ein Problem hätte, ist jetzt als Beispiel, wir würden sagen, bundesweit eine US-Software einsetzen, die Datenquellen aggregiert aus verschiedensten Quellen, aus Social Media, aus verschiedenen Behörden und damit so eine Art Predictive Policing macht oder sagen auch einfach nur die Strafverfolgung vereinfacht damit. Das hielt ich gefährlich, weil am Ende ist auch in dem Fall gibt es am Ende einen Anwender oder eine Anwenderin ich will nicht sagen jeder, aber sagen, es gibt Leute, die haben irgendwie einen verrückten Ex-Freund oder Ex-Freundin. Es gibt, am Ende ist da ein Mensch, es reicht, würde theoretisch ein rechter Spinner oder linker Spinner bei der Polizei reichen, der mithilfe so einer Software, sagen, sehr detaillierte Todeslisten erstellen könnte und so weiter. Und deswegen bin ich tendenziell immer sehr stark für Datenschutz, sei es im kommerziellen Bereich, also wenn wir über so Meta-Thematiken oder so Google-Thematiken sprechen, als auch gerade im staatlichen Bereich. Das ist so die einzige Frage, wo ich relativ klar einen Ausschlag habe. Aber auch da mit Einschränkungen. Ne? Wenn ein Richter beschließt, irgendwie jemand ist so gefährlich oder sagen, der Verdacht ist so stark, dass man Bürgerrechte einschränken muss und Datenschutzrechte, dann darf das natürlich sein. Also insofern ein Maximalist bin ich dann doch nicht.
Okay, du sprichst wahrscheinlich Palantir an ein bisschen. Das glaube ich.
Ja. Die Software, die am ehesten dazu geeignet ist im Moment.
Ja, ja. Und die, glaube ich, auch im Gespräch ist, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Last but not least, waren es Webmeetings statt persönliche?
Ja, also es gibt natürlich persönliche Meetings, die ich sehr, sehr genieße, aber was Effizienz angeht, finde ich Webmeetings dann doch ganz spannend, einfach weil es mehr persönliche Freiheit gibt. Also sagen der Kompromiss oder die beste Graulösung ist natürlich wieder Termine, die irgendwie viel Erleuchtung oder Freude versprechen, gern irgendwie am späten Nachmittag vielleicht mit einem Kaffee oder Afterwork-Bier persönlich zu machen. Und sagen, das, was man machen muss, um dann effizient zu arbeiten, vielleicht dann doch in möglichst kurzen Videocalls zu machen.
So, dann sind wir bei den AB-Fragen durch. Starten wir in das eigentliche Gespräch oder Interview noch rein. 5 Jahre ist her, dass du mit Philipp gemeinsam den Doppelgänger-Podcast gestartet hast. Wie ist eigentlich dazu gekommen? Ihr habt euch ja davor eigentlich nicht wirklich gekannt, oder?
Wir haben uns gekannt, aber wir waren jetzt weit davon entfernt, befreundet zu sein oder ähnliches. Wir haben uns 2-3 Mal gesehen. Das lag hauptsächlich daran, dass wir tatsächlich verwechselt wurden. Also ich heiße Philipp Klöckner, er Philipp Glöckler. Und es gab so abstruse Situationen, dass er mal zu einem Workshop eingeladen wurde ich glaube, sogar gut dafür bezahlt wurde. Und man dann festgestellt hat, dass aber sozusagen nicht der Suchmaschinenexperte ist, den man da vor sich hatte. Darüber haben wir uns mal irgendwie auf LinkedIn geschrieben und mal irgendwie auf dem Rückweg von der OMR im Zug einen Kaffee getrunken und nochmal in Berlin. Aber also, eigentlich, wir hatten jetzt keine regelmäßigen Touchpoints. Und während Corona haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich hatte er mich angesprochen, dass er gerne einen Podcast machen würde. Hat dann einige Zeit gebraucht, mich dazu zu überreden. Ich bin tendenziell so eher sagen die Fraktion Overthinker und bevor ich wirklich eine wichtige Entscheidung treffe, denke ich relativ lange nach in der Regel oder wege das gut ab. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert, aber dann hat er mir ein sehr niedrigschwelliges Angebot gemacht, dass wir einfach mal telefonieren und das aufnehmen. Wenn es nicht total schlimm wird, dann könnten wir es ja veröffentlichen und gucken, wie Leute darauf reagieren. Und so ist dann auch gekommen. Die erste Folge wäre mir heute furchtbar peinlich, aber so soll das ja auch eigentlich sein, wenn man das als Produkt betrachten würde. Und aber die weiteren 470 Folgen, die wir gemacht haben, haben mir in aller Regel sehr viel Spaß gemacht und ich mag das wirklich gern, weil ich beschäftige mich mehr oder weniger sowieso mit den aktuellen Tech-Themen. Mich interessiert die Auswirkungen von Technologie auf Unternehmen und Märkte, aber auch Gesellschaft, Zivilgesellschaften und Makroökonomie. Und darüber sprechen wir zweimal die Woche im Doppelgänger. Podcast, genau.
So kommt. Ja. Und ihr habt mittlerweile ja auch echt eine riesige Community, auch im Discord-Channel und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man da reinschaut, ist auch immer ein reger Austausch. Ich verfolge das ja selber mit, bin da auch drinnen und fleißiger Hörer. Frage vorweg, kommst du zum Golfturnier? Ich weiß, dass du kein Golfer bist.
ich bin kein Golfer, habe aber in dem einzigen Aufeinandertreffen mit Philipp Glöckler beim Putten Glöckler geschlagen. Das möchte ich nochmal sagen. Nee, ich werde wahrscheinlich, vielleicht wenn es zeitlich passt, komme ich als Spectator hin, aber selber mitspielen werde ich definitiv nicht. Wahrscheinlich komme ich auch nicht auf den Platz.
Du könntest dich ja eigentlich auch mit irgendeinem anderen Alias anmelden, dass er sich dann nicht weiß, dass du kommst.
Vielleicht komme ich als Caddy mit und trage jemandem das Golfbag.
Ja, das wäre auch was. Ja, sehr cool. Kommen wir dann zu dem Thema Startups. Du bist ja als Angel Investor tätig. Wenn man sich anschaut, bei Idealo warst du SEO Consultant. War da schon eigentlich so eine gewisse Affinität zu Startups da oder ist das dann eher im nächsten Schritt oder hat sich das eher im Laufe der Zeit entwickelt? Oder warst du schon immer irgendwie, finde ich spannend, die Szene?
Ja, also ich hatte bei Idealo ganz viele Rollen inne. Ich habe begonnen als Datenerhebungspraktikant, könnte man sagen, oder Online-Trainee. Und habe dann die Rolle sozusagen des SEO, Suchmaschinenoptimierungsbeauftragten bekommen, dann breiteres Marketing gemacht, Produktmanagement, Business Development, neue Kategorien aufgebaut, die Flug- und Reisesparte von Idealo verantwortet und am Ende das gesamte Marketing für die Plattform auch ein bisschen mitbetreut. Und auch danach habe ich vor allen Dingen erstmal viel in Startups gearbeitet, anfangs Vollzeit bei Idealo, dann als so eine Art, man nennt es gern Broke Angel, also dass jemand quasi statt Geld zu investieren, seine Arbeitszeit investiert. Das habe ich bei Rocket Internet viel gemacht für verschiedenste Plattformen. Also Rocket hat damals fast wöchentlich neue Firmen gegründet und da, wo meine Fähigkeiten am ehesten gebraucht wurden oder wo ich die Modelle auch spannend fand, habe ich dann als so eine Art Hands-on-Berater mitgeholfen, Teams auszubilden, Märkte aufzubauen und so weiter. Und daraufhin habe ich zunehmend auch mehr und mehr dann statt der Arbeitszeit Geld investiert. Aber bis heute mache ich eigentlich noch beides, dass ich manchmal als so eine Art Senior Advisor agiere. Oder eben auch einfach einen Scheck schreibe. Aber ich habe eigentlich noch nie in einem Nicht-Startup gearbeitet in den 20 Jahren, die ich tätig bin. Also ideal ist in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, von, ich glaube, so 40 Mitarbeitern auf über 700 oder 800 angewachsen. Das wäre dann mindestens ein Grown-up in der Zeit geworden. Aber ich kenne die Corporate-Welt nur als so ein bisschen Berater oder wenn ich für Private-Equity-Unternehmen mir potenzielle Ziele anschaue, dann da habe ich da natürlich Kontakt zur Corporate-Welt, aber selber Vollzeit habe ich noch nie da drin gearbeitet.
Ja, okay, ja, spannend. Es sind tatsächlich auch ein, zwei Startups, bei denen du investiert bist, bei mir auch schon im Podcast zu Gast gewesen. Ja, Global Savings Group heißt jetzt anders.
Heißt jetzt Atolls, glaube ich.
Ja, genau, haben sich rebrandet. Wenn man jetzt auf deine Zeit als Tech-Analyst kurz schauen, oder wenn du da mal zurückblickst, die Zeiten, in denen du da jetzt aktiv bist, wie hat sich denn da eigentlich dein Tätigkeitsfeld gewandelt?
Ja, man muss dazu sagen, Tech-Analyst ist jetzt keine geschützte Berufsbezeichnung oder so, sondern man hat so ein bisschen bei deiner Vorstellung gemerkt, ich mache halt 1000 Sachen gleichzeitig. Ich bin Podcaster und Publisher irgendwie. Ich bin Unternehmensberater. Ich bin Investor, investiere mein eigenes Geld. Ich investiere in Fonds anderer Leute. Ich berate Startups, arbeite teilweise in Startups. Ich bin Aufsichtsrat bei einer, sagen, börsengelisteten Firma. Ich bin Beirat in vielen Unternehmen. Und das ist, sagen, eine sehr schwere Vorstellung. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich das, was ich zukünftig machen will? Und was ist das, so die Klammer, die man um das alles, was ich mache, bilden kann? Und Analyse und Technologie ist eigentlich das, was die wirkliche Klammer ist. Egal, was ich tue, es basiert immer eigentlich auf eine intellektuelle Analysearbeit, sei es als Berater oder als Investor, muss ich natürlich Märkte und Unternehmen analysieren. Im Podcast machen wir genau das. Und es hat immer mit Technologie zu tun. Also ich interessiere mich nicht für Rüstungsunternehmen, für Konsumgüterunternehmen oder so, versuche die als Kunde oder Arbeitgeber auch eigentlich zu meiden. Und gleichzeitig sind, wenn man so sagen würde, meine Vorbilder, sagen wir, da wo ich meine Arbeit in Zukunft sehe, sind halt irgendwie Menschen wie Benedict Evans oder Ben Johnson von Strategery oder Professor Galloway, wenn du so möchtest. Und die würde ich am ehesten als Technologieanalysten einordnen. Und deswegen habe ich mir quasi selber, sagen, diese Bezeichnung zu geben, weil ich glaube, dass das ganz gut trifft, was ich eigentlich tue und so ein bisschen die Vorstellung verkürzt, als Bauchbinde sozusagen unter dem Namen.
Aber wenn du jetzt sagst, okay, du tanzt auf sehr viele Hochzeiten, kenne ich von wo, ja, bist du ja doch bei den Analysen, wenn das ja die Klammer bildet, musst du ja immer wieder reinschauen, was passiert gerade, was ändert sich, wie ist die Geschwindigkeit. Und gefühlt hat sich da ja auch, dass die Geschwindigkeit ja ziemlich erhöht. Also jetzt mein Feeling jetzt vor allem durch den KI-Hype. Wie schaffst du es da eigentlich auch dann Schritt zu halten, dass du wirklich auch, sag ich mal, die spannenden Trends, die spannenden Themen am Schirm hast und dass dir die nicht irgendwie hinten runterfallen?
Also gefühlt schaffe auch ich nicht, Schritt zu halten. Es ist unheimlich schwer. Ein Trick, wenn man so will, ist, dass ich mich wirklich nur auf eine Sache konzentriere. Ich werde oft noch gefragt zu Themen wie Marketing oder Suchmaschinenoptimierung zu sprechen, mit denen ich mich schon auch noch beschäftige. Aber ich habe vor 3-4 Jahren schon relativ klar gesagt, dass ich meinen Fokus auf KI setzen werde. Nicht, weil ich irgendwie auf jeden Hype-Train aufspringe und vor 3 Jahren irgendwie Blockchain-Consultant war und davor oder irgendwie NFT oder was weiß ich, sondern ich sehe das als die natürliche Evolution meiner Rolle. Ich habe immer versucht, mich weiterzubewegen vom SEO, Suchmaschinenoptimierung, zu breiterem Suchmaschinenmarketing inklusive Paid Marketing, dann zu generalistischem Digitalmarketing, dann zu einer eher strategischeren Rolle inklusive, weil einfach das Produktmanagement sich gar nicht davon trennen lässt vom Marketing. Gutes Marketing zu machen hat mehr und mehr mit guten Produkten zu tun. Und dann KI ist für mich die nächste Evolution bei Firmen, sagen, wo ich relativ viel gearbeitet habe, wie Ladenzeile. Zum Beispiel Visual Meter heißt die Company dahinter, haben wir seit 2009 Machine Learning genutzt, um zum Beispiel Produktbilder zu beschreiben, zu erkennen, was da drauf ist, bessere Kategorien, Ansichten, Filter zu bauen und so weiter. Und ja, seit 3-4 Jahren, sagen, habe ich für mich beschlossen, dass KI sozusagen eine so wichtige Grundlagentechnologie sein wird, die einfach alle Funktionen einer Firma betreffen wird und dass das Thema mir wichtig genug ist, dass ich mich hauptsächlich damit beschäftige, einfach auf einmal Interesse da liegt, weil mir das am meisten Spaß macht. Ich finde, dass Marketing tendenziell eher weniger spannend für mich wird. Manchmal fühlen sich so Themen auch so ein bisschen durchgespielt an, auch wenn sie natürlich in sich immer weiter bewegen, aber für mich ist KI auch so ein bisschen die nächste Herausforderung, sowohl technologisch, insgesamt gesellschaftlich, aber auch für mich persönlich. Und deswegen habe ich einen sehr hohen Fokus darauf. Und noch kurz als Ergänzung zu dem Technologieanalyst-Thema. Ein Vorteil, den ich vielleicht habe und warum die Rolle so definiert ist, ist, dass ich relativ unabhängig bin. Es gibt, glaube ich, viele unheimlich schlaue Leute, die einen sehr analytischen Blick auf Dinge haben, aber die sind oft in einer Firma verhaftet oder sind selber Investor und oder politisch irgendwo eingeordnet oder so haben dann als Bildungsträger einen Arbeitgeber und können sich in der Regel nicht so frei äußern. Der Investor muss irgendwie, der möchte vielleicht morgen noch in die Firma investieren, die er heute kritisiert, oder mit jemandem, der dort investiert hat, zusammen investieren. Und alle sagen, müssen sich so ein bisschen gute Beziehungen wahren. Und ich habe so ein bisschen das Privileg, dass ich nicht einen Arbeitgeber oder ganz viele Kunden habe, sodass ich relativ unabhängig quasi sprechen und analysieren kann. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil es da nicht so viele Menschen gibt, die diese Unabhängigkeit haben, dass sie relativ frei sozusagen und nur ihrem Gewissen verpflichtet Dinge einordnen können oder es versuchen können zumindest.
Mhm. Auf das Thema KI und auch, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, das Thema Gesellschaft und KI, diese Verknüpfung würde ich dann gerne noch einmal zu sprechen kommen. Zuvor aber gerne auch noch einmal ein bisschen eintauchen in die Startup-Szene. Wie schätzt du denn aktuell die deutsche Startup-Szene ein? Gibt es da hier eine Abkühlung? Gibt es eine Neuausrichtung? Geht es weiter bergauf? Wie ist so dein Gefühl oder das, was du erlebst?
Also ich sehe mindestens zwei große Trends. Das eine ist, dass wir zum Glück deutlich mehr Richtung Deep Tech gehen. Also dass es um echte Ingenieurswissenschaften wieder geht, um echte Grundlagen, tiefe Technologie und weniger um noch einen neuen Marktplatz für irgendwas zu bauen oder ein relativ dünnes Software-as-a-Service-Produkt. Und ich finde das sehr gut. Und damit einher geht auch gefühlt so eine geografische Verschiebung in Richtung hauptsächlich dann von München und dem Ökosystem um die TUM rum, aber auch andere technische Universitäten, die davon profitieren. Ich halte das für sehr gesund. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Deutschland sagen wenig Dekacorns, also Firmen mit mehr als 10 Milliarden Bewertungen hervorbringt, ist, dass wir dann eben doch relativ langweilige Geschäftsmodelle in der Regel bauen. Es ist nicht nur das Abtannensein von Geld. Ich glaube, Geld ist relativ fungibel. Das heißt, wenn gute Ideen da sind oder sagen spannende Wachstumsmöglichkeiten, dann kommt Geld eigentlich ganz schnell. Das hat man in der Corona-Zeit gesehen, als es dann mal kurz diese Unicorn-Schwämme gab. Da kam unheimlich schnell Geld aus den USA und China nach Deutschland, um Ideen, die sicherlich nicht alle sagen nachhaltig waren, aber trotzdem hat man gesehen, dass Geld da ist, wenn visionäre Gründer und Gründerinnen da sind. Und ich glaube, das hat aber in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt. Leute, die wirklich große Ideen haben und die an echter Technologie arbeiten und nicht relativ, ich sag mal, trivialen Ideen wie Marktplätzen oder SaaS-Software.
Höre ich da raus, dass du sagst, dass jetzt Europa oder Deutschland gar nicht mehr so der USA und China hinterherlaufen, weil jetzt wieder Themen kommen, die europäischen Tugenden, sage ich mal, treffen und Deep Tech oder?
Das wäre schön. Das sehe ich wiederum leider noch nicht. Wenn man sich anschaut, wo die sogenannten State-of-the-Art-Models für KI zum Beispiel, wenn man glaubt, dass KI jetzt eine sehr wichtige, große Grundlagentechnologie ist, dann kommen die großen Modelle natürlich fast ausnahmslos aus den USA und China, beziehungsweise von US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen, mit der kleinen Ausnahme Frankreich und Mistral, die aber sagen, jetzt auch nicht ganz, ganz vorne dabei sind. Das heißt, da sind wir etwas abgeschlagen, obwohl wir das Humankapital eigentlich haben. Also wenn man schaut, wer diese Modelle eigentlich entwickelt, dann trifft man da relativ oft auf deutsche Namen, weil sagen, bei KI-Forschung ist Deutschland eigentlich noch relativ weit vorne. Wir schaffen es aber nicht, sagen die Arbeitsplätze und die Unternehmen zu schaffen, die dann die besten Researcher auch hier in der Wirtschaft etablieren.
Aber woran liegt es? Ist es die Regularien oder ist es die Risikobereitschaft von Investoren oder ja?
Also im Kleinen liegt es ein bisschen an der Risikobereitschaft von Investoren, aber auch von den Menschen. Einfach weil unser Vor- und Nachteil ist ein bisschen, dass unsere Manufacturing-Industrie relativ sichere, gute Arbeitsplätze bietet. Also wenn ich ein Ingenieur bin, habe ich eigentlich kaum einen Grund zu gründen, weil ich von Audi, Porsche oder BMW sofort einen 85.000 bis 120.000 Euro Job bekomme, wenn ich wirklich, wirklich gut bin. Oder zumindest einen Ausblick innerhalb von 3 Jahren dahin zu kommen. Das heißt, wenn ich vielleicht eine Familie gründen will und ein Haus kaufen, dann gibt es einen sehr sicheren, vorgezeichneten Pfad, auf dem ich wenig falsch machen kann. das senkt natürlich ein bisschen Anreiz, selber was zu gründen und ins Risiko zu gehen. Und die Leute, die Risiko, eine Affinität zu Risiko haben, die kommen dann vielleicht eben doch, gehen über den Ozean in die USA, weil da dann eben doch mehr Geld verfügbar ist, Investoren dann risikobereiter sind und die USA schon auch den großen Vorteil haben, dass sie einen großen Binnenmarkt haben. Das heißt, während man in Deutschland oder Frankreich halt ein Markt von 60 oder 80 Millionen Menschen adressiert, hat man in den USA sofort irgendwie 350, 400 Millionen Menschen, wenn man die englischsprachige Welt dazu nimmt, nochmal deutlich größer und kann dadurch Unternehmen auch einfach schneller und besser skalieren. Und da wir noch keinen perfekt vollendeten Binnenmarkt in der EU haben, sondern wir sind viele Schritte in die Richtung gegangen, ich glaube, wir sollten das weiter tun, weil das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile. Wir haben sowieso noch die Sprachbarrieren und Steuerbarrieren in der EU, aber sagen, wenigstens alle anderen abzuschaffen, wäre sehr hilfreich. Idealerweise vielleicht auch noch die Steuern sozusagen anpassen, aber das wird natürlich schwer, weil das eine wichtige Autonomie der einzelnen Nationalstaaten natürlich auch ist. Aber das ist definitiv, glaube ich, einer der Nachteile, warum es in den USA einfach ist, von 0 auf 1 Milliarde zu kommen und dann auch von 1 Milliarde auf 10 Milliarden Unternehmensbewertung. Das ist, in Deutschland müsste man dazu erstmal eigentlich den deutschen Markt gewinnen oder relativ klar vorne sein und dann sehr schnell in verschiedene neue Länder expandieren, was relativ aufwendig ist, sowohl für die Organisation als auch, sagen, was Investment, Risiko und so weiter angeht. Das ist in den USA dann doch vergleichsweise einfach.
Aber ist es jetzt nur eine persönliche Frage als Investor bei dir, ist es für dich auch spannend, wie stark die Unternehmen skalieren können oder ist dann auch eher das nachhaltige Geschäftsmodell, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich eine spannende Technologie, das ist was, was wir brauchen, die Skalierung wird schwieriger. Ist das was, was für dich auch interessant ist eigentlich als Investor? Oder sagst du, nee, ja, ich muss schon skalierbar sein? Ich meine, klar, finanziell macht das natürlich am meisten Sinn.
Ja, würde es jetzt so eine Art Scorecard geben? Ich will jetzt mal drei wichtige Dimensionen ansprechen. Das eine ist sagen, die Skalierbarkeit, wie groß kann das werden? Das ist schon super wichtig. Das zweite würde ich sagen ist, sagen, ist das relativ schnell profitabel oder nicht? Und das dritte ist das, was, ich würde jetzt mal einfach sagen, was ich gerne in der Welt sehen möchte. Was Gutes ist, was Wichtiges, was wir brauchen, was Nachhaltiges, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ob ich das sinnvoll finde und in der Welt sehen möchte, spielt natürlich eine Rolle. Sagen wir mal, ein Pulver, mit dem man Energy Drinks zusammenbauen kann, halte ich vielleicht für skalierbar und sehr profitabel. Aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie meinen potenziellen Kindern irgendwann mal stolz erzähle, wie Papa damit viel Geld verdient hat. Dass sie jetzt mehr Energy Drinks trinken können oder so. Dann gibt es das. Muss das einfach oder schnell profitabel sein? Das ist mir relativ egal. Ich glaube, dass große, gute Modelle immer auch profitabel werden können. Und es ist sogar hinderlich, wenn man zu früh auf Profitabilität drängt. Das heißt, wenn mir jemand sagt, er oder sie möchte ein Startup bauen, das in und pitcht das heute und sagt, in 2027 machen wir das erste Mal positiven EBIT-Beitrag, dann würde ich sagen, sie denken nicht groß genug, wenn sie in 2 Jahren schon profitabel sein sollen. Weil wenn sie was bauen, was wirklich spannend ist, dann willst du ja weiter investieren und weiter Gas geben und dann ist Profitabilität fast hinderlich dabei, dann denkt man, glaube ich, nicht groß genug. Das heißt, das ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig oder fast gar nicht wichtig. Und wie groß das werden kann, darauf muss ich schon schauen. Das ist vielleicht sogar der häufigste Grund, warum ich Dinge ablehne. Also gerade wenn so Cold Call Pitches über LinkedIn oder so kommen, dann sind das ganz oft Ideen, wo ich antworte, das ist ein prima Produkt, um 2, 3 Leute nicht nur gut zu versorgen, sondern vielleicht auch reich zu machen. Oder eine 20-Mann-Firma zu bauen, die alle davon, ihr werdet 15 bis 30 Leute beschäftigen können. Ihr werdet selber bestimmt auch Millionäre werden, wenn das ein Ziel ist. Damit, ich sehe das total, dass das funktionieren kann. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist sogar vielleicht mehr als 50%, wenn ihr euch nicht selber im Weg steht. Aber das wird halt niemals 1 Milliarde wert werden. Und damit ist es eigentlich kein Wagniskapital-Case. Also wenn jemand irgendwie eine neue Influencer-Agentur aufbauen will oder eine Kette für Kaffeeläden, dann sollten die eigentlich mein Geld dafür nicht brauchen. Das ist kein Modell, was typischerweise mit Venture Capital gefundet werden soll, sondern ich suche schon Modelle, die man kann nicht, natürlich sieht man nicht immer sofort, wie groß der Markt ist. Es gibt ja diese hervorragenden Beispiele von Uber, der Markt für Black Town Cars, also schwarze Limousinen, der ist natürlich viel kleiner. Heute ist Uber aber natürlich ein Multimilliarden-Unternehmen, weil sie letztlich den gesamten Transport oder zumindest Personentransportmarkt adressieren. Airbnb könnte man genauso sagen, irgendwie Couch austauschen mit Fremden. Sehr kleiner Markt, Accommodation weltweit, sehr, sehr großer Markt. Also nicht immer sieht man die Marktgröße sofort, aber man hat trotzdem Gespür, wie groß die Gründer und Gründerinnen denken. Und das ist tatsächlich die häufigste, der häufigste Ablehnungsgrund, wenn ich in was nicht investiere, ist, das ist für mich kein Venture Capital Case. Das heißt aber ganz oft, dass diese Unternehmen trotzdem entstehen sollten. Das wären halt gute kleine und mittlere Unternehmen oder kleinere Mittelständler, die daraus entstehen. Und man kann als Investor sogar eine Rendite daraus machen, aber das ist jetzt nicht sozusagen das, wo ich typischerweise als Angel-Investor investiere oder wo als nächstes auch ein Venture Capitalist, also ein echt richtiger VC-Fonds, investieren würde.
Okay. Bevor wir zur KI kommen, noch eine letzte Frage. Das Siegel, sag ich mal, Made in Germany, Made in Europe, ist das für die Szene auch spannend oder sagst du, das ist Boogie? Das war vielleicht mal für den Maschinenbau spannend, da ist noch für den Maschinenbau spannend, aber jetzt für die Startup-Szene.
Ja, ich glaube, für die Startup-Szene ist es kein Ausweis von Qualität oder sagen besondere Eignung. Es kann für einzelne technische Produkte, keine Ahnung, vielleicht eine Kettensäge oder ein Rasenmäher oder sowas, vielleicht bewirkt das irgendwo in der Welt noch was, dass man da 5% mehr für ein Produkt zahlt. Aber dass Startups jetzt besonders gut werden, weil sie aus der EU oder aus Deutschland kommen, das hielt ich für überraschend, wenn ich den.
Okay. Dann lass uns zu deinem Fokusthema auch kommen, KI. Du hast es ja auch schon angesprochen, wir haben in Europa jetzt keine großen Modelle, Mistral in Frankreich, aber auch das hinkt ein wenig hinterher. Du hast es auf der OMR auch angesprochen, wo du gesagt hast vor einem Monat, ja, in Europa gibt's wenig, aber vielleicht ist das auch gar kein Beinbruch, weil es gibt genügend Open-Source-Modelle, die am Markt sind und angeboten werden, die den kommerziellen, sag ich mal, Angeboten oder Modellen um nichts nachstehen. Ich drücke es jetzt mal so aus. Kannst du da noch einmal vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen? Also wir haben das Video angeschaut, die Präsentation, habe gedacht, was meinst du konkret? Was bedeutet das für Unternehmen? Zu sagen, okay, ich setze jetzt auf ein Open-Source-Modell, anstatt dass ich sage, auf ein kommerzielles und Vor- und Nachteile vielleicht.
Ja, also ich habe dieser Vortrag stammt ja aus was inzwischen so eine Art Vortragsreihe ist. Ne? Ich habe den das dritte Mal bei der OMR gehalten, und vor 2-3 Jahren habe ich vermutet, dass was passieren wird, ist eine Kommoditisierung der Grundlagenmodelle, der Foundation oder Models oder LLMs. Das heißt, die werden alle relativ Ähnliches leisten, sich gegenseitig immer wieder überholen, damit auch andere Modelle sehr schnell entwerten und die ganzen R&D-Aufwendungen, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die da rein geflossen sind. Und gleichzeitig vermute ich, dass Open Source, so wie bei allem, was wir so infrastrukturelle Software nennen heute, also Server-Software, Datenbanken, Handy-Software, Telefonmasken und Masten und so weiter, das basiert alles bis heute noch auf Open Source. Und warum sollte KI nicht auch eine Open Source Technologie sein? Weil da die meisten Leute daran mitarbeiten. Die Vorteile von Open Source sind ja relativ offensichtlich. Und ich würde schon sagen, dass das eigentlich genauso gekommen ist. Ne? Also wir sehen, niemand schafft es, einen signifikanten Fortschritt herauszuarbeiten bei Modellen. OpenAI sah aus wie der klare Führer. Google sah sehr abgeschlagen aus, obwohl sie sehr gut darauf vorbereitet sind, eigentlich auf diese Entwicklung. Und jetzt sieht man, Google hat OpenAI in kurzer Zeit überholt. Ein chinesisches Modell, DeepSeek, ist da sehr nah rangekommen, aus dem Stand mehr oder weniger. Und Open-Source-Modelle insgesamt kommen relativ stark an die Leistungsfähigkeit kommerzieller Modelle ran und erreichen das in der Regel auch noch mit deutlich weniger Ressourcen. So, und das ist der Hintergrund. Und davon ausgehend könnte man sagen, die Wertschöpfung auf diesem eigentlichen Grundlagenmodell-Layer könnte relativ niedrig sein. Weil wie würde man das bepreisen? Die optimistischste Aussicht wäre, wenn so ein Modell oder Agent mir 10.000 Menschen wegrationalisiert, dann könnte ich ihnen das Gehalt von der Hälfte davon eigentlich zahlen und hätte noch Plus gemacht. Wahrscheinlicher ist aber, dass man dadurch, dass die Konkurrenz zwischen den Modellen so groß ist und dadurch, dass sie alle in etwa das Gleiche können, zumindest im Moment noch, also es gibt 4, 5 Player mindestens, die dann sehr vergleichbare Ergebnisse haben oder sich ein wenig nachstehen. Dadurch müsste die Konkurrenz eigentlich relativ groß sein. Dann wird es eher so sein, dass jeder eigentlich seinen Mitteleinsatz, also die Datencenter-Kosten, plus vielleicht 15-20% dem Kunden in Rechnung stellen kann, weil ansonsten würde es ein anderer Anbieter unterbieten oder der Kunde hätte die Möglichkeit, das Unternehmen hätte die Möglichkeit, das Datacenter selber anzumieten und ein Open-Source-Modell das gleiche tun zu lassen und hätte diesen Wertschöpfungslayer sozusagen selber übernommen mit Open-Source, was ja dann eine überwiegend, wenn man sie selbst implementiert, relativ kostengünstige Technologie wäre. Und solange das so ist, ist es noch schwer zu sehen, wo quasi ein Player sagen, erhebliche Margen daraus ziehen könnte. Wo könnte ich falsch liegen? Würde ein Modell jetzt wirklich nah an nicht mal AGI, also allgemeine Intelligenz kommen, sondern einfach nur zum Beispiel einen selbsttätigen Entwickler bauen können damit? Dann würde das natürlich die Entwicklung massiv beschleunigen. Es würde sagen, zu exponentiellem Wachstum der Leistungsfähigkeit der Software und Modelle kommen. Dann könnte man sagen, vielleicht kann sich dadurch einer absetzen. Andererseits gibt es Gründe anzunehmen, dass andere das dann diesen Durchbruch auch sehr schnell erringen können, weil man das ja einerseits von außen ganz gut beobachten kann und selbst wenn nicht, muss man davon ausgehen, dass durch Industriespionage, durch das Abwandern von Mitarbeitern und so weiter dieses Wissen nach außen dringen würde. Genau, das ist damit letztlich gemeint. Das heißt, am Ende sind zwei Sachen vielleicht wichtig oder sagen im Vortrag sagen nenne ich drei. Wenn man davon ausgeht, dass die Modelle nicht so wichtig werden, dann gibt es drei Sachen, die wirklich essentiell sind für den Erfolg. Das eine ist, sagen, proprietäre Daten zu haben. In diesen Modellen sind eigentlich alle digitalen Daten, also alle frei verfügbaren digitalen Daten der Welt schon inkludiert. Sozusagen das Wissen ist da schon drin. Nur wenn ich noch zusätzliche Daten habe, hätte ich eventuell einen sagen Vorsprung bei der Innovation. Dann das andere ist Zugang zu Hardware. Also ich könnte Geld verdienen, indem ich in die Rechenzentren, die Datacenter betreibe, auf denen diese Modelle laufen. Dafür wird es in der Zukunft massive Nachfrage geben. Und der dritte Vorteil in solch einer Welt, in dem Szenario, könnte es sein, den besten Kundenzugang zu haben. Also ich für mir fiele es am einfachsten, Konsumenten oder Unternehmen dazu zu bringen, das einzusetzen. Das würde in der Businesswelt sehr stark für die Samos-Aktien, habe ich das getauft, sprechen, also die typischen Unternehmenssoftwarebetreiber, Oracle, SAP, Salesforce, Microsoft, eventuell Alphabet, aber die schon sehr guten Zugang zu Firmenkunden, groß und klein, haben. Und in der Consumer-Welt wären es eben die großen Tech-Konzerne wieder, wie Google, Facebook, Microsoft auch, die über ihre Betriebssysteme und Produkte wie Suche und Social Networks sagen eine milliardengroße Kundenbasis ansprechen. Ich glaube, das wird dann für die Wertschöpfung bei KI wichtiger sein, als wer das beste Modell halt am Ende. Also bis jetzt altert das ganz gut, das Statement. Man muss sehen, wie es in der Zukunft läuft.
Ich meine, wenn man sich anschaut, Hardware, okay, die investieren gefühlt, kommt jede Woche eine neue News raus, wie viele Millionen und Milliarden sie investieren in neue irgendwelche Datacenter. Sich da abzugrenzen, glaube ich, ist jetzt mein Gefühl relativ schwierig. Ich glaube, spannend für die Daten könnte auch nochmal das Thema Distribution werden, wie du es an die Leute kriegst, ob du dann irgendwie Zugang hast zu proprietären Daten, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Sprich, das wäre dann die Distribution, genau, der Schlüssel zu dem Ganzen.
Genau. Genau. Am Ende muss man davon ausgehen, dass die Modelle, die werden einmal sehr aufwendig trainiert, verfeinert, und dann wird sagen bei der Abfrage nochmal viel Rechenzeit benötigt. In Zukunft oder sagen auch jetzt schon, wird man aber mehr und mehr das Feedback der Nutzer auch nutzen, um die Modelle noch besser zu machen. Also es gibt viele wissenschaftliche Papers zu so, wie soll man sagen, sich selbst verbessernden Modellen, die sozusagen ihre Gewichte nochmal nachjustieren, während sie operativ sind. Wie so ein Formel-1-Auto, das du zwar aus der Fabrik holst, einmal perfekt, aber dann doch auf die Rennstrecke nochmal anpasst oder während der Saison wird das Auto ja nochmal immer besser, obwohl man natürlich versucht hat, zum Anfang der Saison das beste Auto zu bauen. Wenn es dann läuft und fährt, findet man dann doch nochmal mehr Potenzial. Und so ähnlich ist es bei den Modellen und durch Reinforcement Learning, also das Feedback der Nutzer, kann man die quasi noch weiter verbessern und dann hätte natürlich die Firma, die die meisten Nutzer hat oder die meiste Nutzung und Adoption für das Modell, einen weiteren Vorteil. Das könnte dann theoretisch auch nochmal so eine Art Burggraben bilden. Was Google zum Beispiel zur besten Suchmaschine der Welt macht, ist ja nicht zwangsläufig der beste Suchalgorithmus, sondern es sind hauptsächlich die Vielzahl von Nutzerdaten und Nutzungsdaten. Also was Leute klicken, welche Ergebnisse ihnen nicht gefallen, das kann Google sehr gut auswerten. Dadurch verbessert sich eigentlich der Google-Algorithmus, wenn man so möchte, oder die Google-Suchergebnisse ständig weiter, und das sichert ihnen einen großen Vorsprung. Das macht es so schwer, eine ähnlich gute Suchmaschine zu bauen.
Wenn ich jetzt nochmal auf das Thema KI komme, ich glaube, sind sich alle einig, dass sofern man jetzt irgendwelche Sachen trainieren kann, etc., wird die KI, das zeigen ja die Modelle auch schon, besser sein als wir Menschen. Wenn man dann auch irgendwie den Tech-Konzernen zuhört, was denn die alles sehen, ihre Visionen und was alles KI machen kann, von Einkäufen bis steht am Fließband und der humanoide Roboter kriegt es sofort hin, wann er wo was macht, etc. pp. Stelle ich mir manchmal die Frage, überschätzt die Tech-Bubble KI manchmal oder ist eher das Gegenteil der Fall aus deiner Sicht? Verstehen wir eigentlich noch gar nicht, was auf uns zukommt?
Ich würde sagen, beides ist der Fall. Es gibt Menschen, die KI überschätzen. Ich glaube, hauptsächlich sozusagen auf der Zeitachse. Also verwechseln, was heute möglich ist, mit dem, was relativ sicher in 5 Jahren möglich ist. Es gibt viele Leute, die sehr skeptisch sind oder es auch unterschätzen, glaube ich. Das macht es ein bisschen schwer. Wenn ich Vorträge darüber halte, möchte ich natürlich darüber reden, was absehbar möglich ist. Und ganz oft kann man heute noch sagen, da und da funktioniert es aber nicht. Oder da halluziniert das noch zu viel. Also das ist alles vollkommen richtig. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, die jetzt allein in den letzten 2,5 Jahren passiert ist, seit dem November 2022, dann muss man ja schon anerkennen, dass wahrscheinlich jedes Jahr die gleichen Menschen gesagt hätten, dass Dinge vollkommen unmöglich sind, die dann innerhalb von kürzester Zeit möglich geworden sind. Und du hast recht, im Moment ist die KI noch nicht besser als der Mensch, aber in vielen Einzeldisziplinen. Oder einfach gesagt, alles, was man aus Daten lernen kann und testen kann, das kann KI heute schon besser. Da gibt es auch überhaupt keine Frage. Wenn man es aus dem Netz lernen kann und wenn man es vertesten kann, Biologie, Mathematik, Jura, Recht, also Geschichte, Linguistik, Sprachen sowieso. Das Spannende ist auch, die KI kann das in 160 Sprachen. Den Mensch musst du mir erstmal zeigen, sozusagen, der das auch noch kann, nachdem er ein Genie in einem Bereich ist oder zwei Bereichen. Das heißt, in diesen Einzelbereichen, was man testen kann, ist KI schon besser. In der Abfrage von Wissen hauptsächlich. Sie ist natürlich noch nicht so intelligent wie irgendwie die schlauesten Menschen, aber arbeitet vielleicht schon an vielen Tasks besser als der mittelmäßige oder schlechte Praktikant oder die Praktikantin. Das ist so ein bisschen der Status quo. Und da muss man eben auch anerkennen, was absehbar möglich ist in nächster Zeit. Also wenn man die Fortschritte bei Reasoning sieht, die tendenzielle Reduktion von an diesem Thema Halluzination haben wir noch kaum gearbeitet in der Vergangenheit. Man hat versucht, weil das Scaling so gut funktioniert, also noch mehr Rechenzeit draufschlagen und bessere Ergebnisse liefern, hat man hauptsächlich in die Richtung gearbeitet. Halluzinieren kann man relativ einfach, zumindest teilweise in den Griff bekommen. Ich kann einfach 4 Anfragen parallel stellen und nur wenn die 4 ungefähr gleich klingen, ist es wahrscheinlich, dass sie richtig sind. Weil bei einer Halluzination werden in der Regel immer verschiedene Antworten herauskommen. Wenn aber 3 von 4 mal die gleiche rauskommt, ist es relativ wahrscheinlich, dass es keine Halluzination ist. Das heißt, das ist nur ein einfacher Ansatz, sonst werden ganz viele andere vertestet. Natürlich. Ich würde immer noch sagen, man kann die Technologie nur, tendenziell eher unterschätzen als überschätzen. Ich wüsste nicht, wo im Moment eine Überschätzung liegen würde, es sei denn, jemand wäre jetzt so undifferenziert, dass er sagt, die wäre heute intelligenter als Menschen. Das wäre ein undifferenziertes Statement und damit auch falsch und eine Überschätzung. Aber wenn man das ein bisschen besser aufbricht, in welchen Tasks und Jobs die KI besser ist und was der richtige Zeitraum ist, dann stimmt das tendenziell früher oder später eben schon.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn die Tech-Szene oder die Tech-Bubble, ich nenne es jetzt mal so, über die Visionen spricht und so, bin ich bei dir, es wird sicher unterschätzt, es wird noch sehr viel mehr gemacht werden können durch KI. Aber es gibt ja auch einen ganz großen Teil der Gesellschaft, der noch, sag ich mal, unter Anführungszeichen, der analogen Welt aufgewachsen ist, der ja auch irgendwelche Ängste hat, Sorgen hat und so weiter und so fort. Und ich stelle mir manchmal die Frage, hängen wir die ab? Hängt die Tech-Szene die, ich drücke es jetzt mal, Mehrheit der Gesellschaft vielleicht ab? Ja, mit den Innovationen, mit den Themen, die sie vorantreiben? Oder andere Frage, wie kriegen wir die auch ins Boot, dass dann, sag ich mal, diese ganzen Innovationen auch wirklich mal in die Realität kommen und zwar wirklich in die Breite? Ja? Weil gefühlt sind ja sehr viele Anwendungen, die sehr spitz sind, aber was müssen wir gesellschaftlich tun, damit wir diese Möglichkeiten auch ausschöpfen? Weil es sind ja auch sehr viele positive Themen dabei. Ja?
Also zunächst einmal würde ich dem beipflichten, auch das habe ich, glaube ich, bei dem ersten Vortrag gesagt, dass die Menschen, über die wir reden, haben irgendwie das Radio vielleicht erlebt, Schwarz-Weiß-Fernsehen, wie Fernseher bunt werden, wie der Personal Computer kam, das Smartphone, das Internet. Und die haben sich ihren Möglichkeiten, sagen, angemessen eigentlich relativ gut angepasst, aber das KI ist jetzt einfach ein großer Schritt zu dem noch in dem Alter, wo es einfach nachweislich schwerer ist, auch sich an technologische Änderungen anzupassen. Insofern stimmt das, glaube ich, teilweise. Und andererseits ist die Aufgabe, die erstmal noch nicht die Gesellschaft, sondern die Unternehmen haben, ist, dass KI sich in der Benutzung, sollte sich eigentlich nicht anders anfühlen als ein Smartphone oder ein Rechner. KI sollte Software einfach nur besser machen. Das heißt, wenn ich das richtige Interface baue, dann sollte sich eigentlich gar kein Unterschied ergeben, bloß weil KI dahinter ist. Weißt du, was ich meine? Also KI sollte gar nicht als KI, sagen, in Erscheinung treten, sondern es sollte einfach nur erstmal bessere Software durch Machine Learning oder generative KI bauen. Das hat eins. Und trotzdem ist natürlich richtig, dass es, sagen, Teile und Effekte von generativer KI gibt, wo man wahrscheinlich vulnerable Zielgruppen, und das sind eben nicht nur Kinder, sondern vor allem auch alte Menschen, schützen muss. Also wenn wir halt über, sagen, Fake News, AI, Slop, also sagen, künstlich generierte Inhalte, Spam reden, Desinformation, Fake Videos. Viele denken an die Bedrohung sozusagen aus sozialen Medien, über TikTok, wie das unsere Kinder beeinflusst. Aber wenn man sich anschaut, wer die vulnerabelsten Zielgruppen zum Beispiel für Desinformation sind, dann sind das die über 60-Jährigen. Also in den Seminargruppen, Alumni, Chatgruppen, WhatsApp-Chatgruppen meiner Eltern gehen steilere Thesen ab als auf TikTok, um ehrlich zu sein. Und darauf ist diese Gesellschaft, glaube ich, nicht vorbereitet. Hinzu kommen andere Probleme wie Arbeitslosigkeit oder so, die inzwischen relativ wahrscheinlich erscheinen. Das heißt, das wird schwer. Und um diese Probleme zu mitigieren als Gesellschaft und Staat, werden wir viel Geld brauchen, vor allen Dingen auch. Und das Problem ist, dass wir deswegen sicherstellen müssen, dass die Produktivitätsgewinne aus KI auch in Europa und Deutschland versteuert werden. Also das denkbar schlechte Szenario wäre, dass so wie zum Beispiel die Online-Werbeeinnahmen quasi der europäischen, sagen, Versteuerung komplett abhanden gehen, tendenziell auch in den USA nicht versteuert werden, sondern eigentlich sozusagen komplett an Steuerregimes vorbei gelotst werden. Aber dann werden alle Vorteile aus der Nutzung von KI bei wenigen sehr reichen Menschen, sagen, sich anhäufen. Und die ganzen negativen Aspekte werden am Ende Sozialsysteme und Solidarsysteme von Staaten tragen müssen. Und das wird sicherlich nicht funktionieren.
Weil du es gerade angesprochen hast, Fake News. Sascha Palmberg hat, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche seinen Ruf erneuert, dass eigentlich für Fake News das juristische Konsequenzen eigentlich geben sollte, dass da ein System geschaffen werden sollte. Würdest du dem zustimmen oder wie siehst du das Thema?
Also in den USA ist das eine relativ aussichtslose Forderung. Also das, sagen, Recht auf freie Rede in den USA umfasst viel, viel mehr als in Deutschland. Haftung beginnt eigentlich erst, wo man wirklich Schaden in Kauf nimmt. Also es gibt immer dieses Beispiel von im Kinosaal oder im Theatersaal Feuer rufen und dann entsteht eine Panik. Das darfst du nicht. Das ist nicht mehr Meinungsäußerung, sondern dann fahrlässig Schaden riskieren. Aber ansonsten wird es sehr schwer, sozusagen nach dem US-Prinzip der freien Rede das so zu regulieren. In Deutschland würde ich sagen, wir haben bei allen Massenmedien Radio, Fernsehen, Zeitung, dann haben wir ja Regulierungsbehörden und Aufsichtsbehörden. Und was für die gilt, sollte auch für Inhalte, die mit KI generiert werden, in anderen sozialen Medien und so gelten, glaube ich. Das ist deutlich schwerer zu kontrollieren, gerade wenn es in Dark Social und 1-zu-1-Kommunikation passiert. Also Dark Social meint eben WhatsApp, Telegram, Chatgruppen, 1-zu-1-Kommunikation meint, wenn der Meta-Chatbot mir das erzählt, wie soll ich, das ist so ein bisschen das Problem, Massenmedien lassen sich relativ gut kontrollieren. Deswegen mögen Staaten eigentlich auch Massenmedien ganz gerne und sogar so ein bisschen Oligopolisierung. Also dass es nur 4-5 große Sender gibt, macht es einfacher, sie zu regulieren. Es hat nichts mit Zensur zu tun, aber sondern einfach die Überwachung und sicherstellen, dass da kein Unfug passiert, ist einfacher, wenn es nicht 10.000 freie Sender gibt. Und wenn wir jetzt aber in einer Welt sind, wo zum Beispiel Meta jedem von uns 5 KI-Freunde zur Verfügung stellt, mein Psychologen, mein Life-Coach, meine Romantic Girlfriend oder Partner und so weiter, wie will man das denn für 82 Millionen Menschen kontrollieren und regulieren, dass da nicht irgendwie abusive Sachverhalte entstehen und so weiter. Und das macht es, glaube ich, wirklich, wirklich schwer. Das heißt, man muss das dann wahrscheinlich schon auf dem Technologielevel irgendwie mit so einer Art TÜV-Behörde kontrollieren, dass diese Chatbots gar nicht erst so funktionieren. Mhm. Und ja, ansonsten gebe ich im Rest, also da wo Fake News geeignet sind, Menschen zu diffamieren, den Ruf zu schädigen von Unternehmen oder Personen und sagen, andere Strafrechtsbestände erfüllen, da wäre ich dafür, das zu ahnden, ob die reine Erstellung von Fake News, also was ist, wenn ich jetzt sage, mein Sportverein hat 4-0 gewonnen statt 0-1 verloren. Willst du das jetzt ahnden? Ich weiß nicht, das darfst du ja sozusagen, das darfst du auf Facebook ja auch schreiben. Warum sollst du das nicht in einem Video festhalten? Das ist natürlich schwerer zu erkennen. Das ist das Problem, dass Leute, sobald es dann Bewegtbild ist, dem schon glauben, weil das Bewegtbild früher ein Privileg von großen Medien waren und deswegen mit viel Glaubwürdigkeit einhergeht und Menschen sowieso stark sagen, auf Stories und Videos reagieren, sich Videos besser merken können als Text und so weiter. Ich habe keine perfekte Lösung, aber sagen, sich damit zu beschäftigen, ist auf jeden Fall ein richtiger Gedanke. Mhm.
Dann würde ich gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar auf die gesellschaftlichen Werte. Und du hast auch schon gesagt, es werden mehr Entscheidungen getroffen werden durch oder automatisiert getroffen werden in Zukunft. Und wir sollten da vielleicht auch verstärkt drauf zurückgreifen. Was passiert denn deiner Meinung nach mit den gesellschaftlichen Werten oder worauf müssen wir aufpassen, wenn wir vielleicht auch ethische Entscheidungen an Maschinen delegieren? Oder sagst du, nee, das sollte man schon irgendwie außen vor lassen, aber alles andere ist okay?
Also das primäre Problem sind erstmal sogenannte Biases. Also dass das Modell eine Schlagseite oder Ungerechtigkeit in sich drin hat. Deswegen dürften Modelle, selbst die einfachen Grundlagenmodelle, die ich befrage, aber spätestens wenn sie Entscheidungen treffen, brauchen sie eigentlich so einen Beipackzettel, auf was für Daten sie trainiert worden sind. Wir würden ja alle kein Medikament nehmen, wo nicht drin steht, was der wirksame Bestandteil ist. Sondern wenn da einfach nur draufstehen würde, gegen Kopfschmerzen, dann wäre es wahrscheinlich absurd, das zu nehmen. Sondern wir wollen wissen, was eigentlich da wirkt und wie es wirkt und wie das vertestet worden ist. Und so das Gleiche brauchen wir eigentlich beim Modell, dass wir wissen, auf was die trainiert worden sind. Weil es gibt ja diese Beispiele hauptsächlich aus der HR, also Personalwirtschaft, dass sie die Modelle fast sämtliche Vorurteile, die Menschen haben, übernommen haben. Man muss ganz klar sagen, das ist kein Fehler der Technologie. Diese Modelle funktionieren genauso wie erwartet. Aber wenn wir schlechte Daten reinstecken oder wenn wir rassistische, ableistische, sagen wir, sexistische Daten hereinfügen, also wenn in der Vergangenheit Menschen so gehandelt haben und man sagt, man betrachtet dieses Handeln sozusagen als positives Wissen, der Reward ist, jemand wurde eingestellt, also das Modell wird belohnt, wenn jemand eingestellt wird und jetzt findet uns neue Leute, die wir einstellen wollen, dann führt es dazu, dass alle Kriterien, nachdem man früher Leute eingestellt hat, Elite-Universitäten, Hautfarbe, Alter, Schönheit und so weiter, dass die wieder eine Rolle spielen. Und da muss man wahrscheinlich sagen, der Anspruch sollte sein, dass das Modell das besser macht als Menschen in der Vergangenheit. Wenn man jetzt fordert, fairerweise, diese Modelle muss man wieder zurücknehmen, dann würde man einfach nur auf menschliche Rassisten zurückschiffen. Also Menschen machen das ja nicht besser, aber hier sollte man erwarten, dass Modelle es besser können, und der Weg wäre zum Beispiel, gewisse Merkmale aus den Trainingsdaten auszuschließen. Also Geschlecht, Herkunft, wo die Menschen aufgewachsen sind, im Vornamen, wenn jemand Mohammed heißt oder keine Ahnung, Jeremiah, hat das vielleicht irgendwelche Aufschlüsse auf Religion oder Herkunft oder Hautfarbe. Das heißt, man müsste die Sachen eigentlich ausschließen, um dann wirklich faktenbasierte, oder was heißt faktenbasierte, aber sagen unbiased Entscheidung zu treffen. Das ist, sagen Biases sind das erst die erste große Gefahr, wenn man überlegt, ob Modellentscheidungen treffen sollen.
Aber das würde bedeuten eigentlich, dass die bisher trainierten Modelle, da kriegst du sie eigentlich nicht mehr raus. Sobald die trainiert sind, verschwimmt das ja, das Ganze. Die müssten komplett neue Modelle aufsetzen mit, sag ich mal, diesen Richtlinien, die du jetzt da gerade erwähnst, von wegen Geschlecht, Name, wie auch immer, rausnehmen. Oder gibt es also Möglichkeiten?
Ein bisschen muss man natürlich auch akzeptieren, dass man in einer Biased World, also du könntest ja genauso sagen, ein Großteil der Literatur und wissenschaftlichen Literatur der Vergangenheit wurde von Männern und weißen Männern geschrieben, und auch das ist schon Bias. Medizinische Forschung hat einen Bias gegenüber, sagen, pro westliche Welt, pro männlich, pro weiß auch. Die jetzt rauszueditieren, wird schwer. Also man kann nicht künstliche Daten erzeugen. Gibt es gerade eine Riesendebatte, ja, weil Elon Musk genau das tun möchte. Nicht in dem Sinne, wie wir es jetzt diskutieren, sondern eher sozusagen verschärfend, befürchte ich. Aber wie gesagt, man kann die Geschichte, kann man nicht neu schreiben, aber man kann natürlich schauen, wo man kann mittels Systemprompts das teilweise anpassen. Also dass man sagt, dass sagen gewisse Biases, aber auch das kann schiefgehen. Das hat man bei Google Image Gen, dem Bildgenerierungsprogramm von Google, gesehen. Da hat man dann, wenn man zeigt mir einen Wehrmachtssoldat um 1940 eingegeben hat, eben irgendwie farbige Person of Color Wehrmachtssoldatin gesehen, die es natürlich zu der Zeit nicht gab. Das heißt, so einfach ist dann auch nicht.
Mhm. Ja, spannend. Bevor wir zur obligatorisch letzten Frage kommen, was ist so ein KI-Feature, auf das du dich freust, was in Zukunft kommt oder wo du drauf wartest?
Also wir reden, wenn es KI geht, ja viel darum, Umsätze zu steigern, Kosten zu senken, Produktivität zu erhöhen und all das. Und das ist alles prima und sagen wird der Weltwirtschaft zu viel zusätzlichem Wachstum und zu mehr Wohlstand, sagen selbst für die Ärmsten aller Menschen führen. Das ist ganz spannend so, aber was ich viel spannender finde, ist eigentlich, dass KI auch die Produktivität in der Wissenschaft steigern würde und damit Wissenschaft massiv beschleunigen würde. Und das, so wie es alle Bereiche der Wirtschaft betrifft, betrifft es auch alle Bereiche der Wirtschaft, der Wissenschaft. Wir sehen das in der Materialwissenschaft, wir sehen es in der Biologie, Chemie. Die Nobelpreise für Chemie, Biologie sind an KI-Wissenschaftler von Google DeepMind gegangen, weil sozusagen die Eiweiß, die Aminosäurenverhaltung für Eiweiße sozusagen besser simulierbar ist durch die Modelle. Hat hunderttausende neue kristalliner Substanzen gefunden, die theoretisch stabil sein könnten. Das ist für die Feststoffforschung, für Batterieforschung, für Arzneistoffe unheimlich wichtig. Der DeepMind-Chef spricht davon, dass er sich zumindest vorstellen könnte, dass in den nächsten 10 Jahren sämtliche Krankheiten, zumindest die wir heute kennen, gelöst sein könnten, wenn man so möchte, oder behandelbar, verzögerbar oder sogar heilbar sein könnten. Ich halte es nicht für vollkommen absurd, dass zumindest das für einen Großteil der Krankheiten stimmen könnte. Das sollte, also mit all den negativen Konsequenzen, Arbeitslosigkeit, Fake News und Desinformation, vielleicht sogar Bürgerkriege, mit denen wir rechnen müssen, das alles müssen wir wahrscheinlich in Kauf nehmen. Also es wäre ein ethisches Menschheitsverbrechen, diese Technologie jetzt zum Beispiel einzuschränken oder sagen massiv zu verlangsamen, weil insbesondere außerhalb unserer Bubble, in der sagen, sich entwickelnden Welt, wo Menschen noch nicht Zugang zur Medizin oder Bildung zum Beispiel haben. Deine Anfangsfrage, ich glaube, die erste Frage war Offline- oder Online-Bildung. Und für Menschen in der sagen, Sub-Saharan Africa oder in Südostasien, in China, stellt sich diese Frage natürlich nicht, sondern deren erster Lehrer, den sie, also wenn sie überhaupt einen Lehrer oder eine Lehrerin sehen werden, dann wird das höchstwahrscheinlich eine Smartphone-KI-Tutor Lehrerin sein, weil die Menschen sonst niemals Zugang zu einer Schule gefunden haben. Und der wahrscheinlichste Weg, noch mehr Menschen sagen, zur Schulbildung zu verhelfen und zu einer gewissen medizinischen Grundversorgung und auch zu mehr Produktivität im Ackerbau und so weiter, ist definitiv KI. Und das überwiegt alle negativen Aspekte, wie das braucht so viel Energie und so weiter, bei Weitem. Also wir würden ja nicht sagen, dann sollen halt ein paar hundert Millionen Menschen weiter in Armut leben oder sterben an Krankheiten unnützerweise, damit irgendwie wir ein bisschen Energie sparen oder so. Von daher ist der wissenschaftliche Fortschritt und der zuletzt erwähnte Aspekt eigentlich das, was ich am spannendsten finde an KI und warum wir nicht heillose, aber doch relative KI-Optimisten sein sollten alle.
Das höre ich natürlich gern, außer oft von der akademischen Seite her. Das ist natürlich cool. Dann last but not least die obligatorische letzte Frage, so wie die AB-Fragen, gibt es auch eine Frage, die ich allen stelle. 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. 3 Learnings können privater oder beruflicher Natur sein, kannst du dir aussuchen, it's up to you.
3 Learnings. Also das erste, das habe ich am Anfang auch schon ein bisschen angesprochen, das ist dieses nicht nach Maximalwahrheiten suchen, sondern begreifen, dass jedes Problem aus vielen kleinen Gruppen besteht und es keine Durchschnittslösung in der Regel gibt. Kann man auf ganz viele Sachen beziehen. Ich würde mal als Beispiel AB-Tests nehmen. AB-Tests, damit will man sagen, testen, ob eine Webseite besser oder schlechter funktioniert. Da findet man dann raus, dass durch die Veränderung einer Buttonfarbe, ist jetzt ein bisschen ein plakatives Beispiel, aber wir nehmen das mal, 1,5% mehr Einkäufe gemacht werden auf einer Webseite. Die Wahrheit dahinter ist aber immer, dass für 5%, oder sagen, dass für manche Leute die Wahrscheinlichkeit, dass sie kaufen, 5% steigt und für andere 3% sinkt und dadurch ergibt sich dann so ein Durchschnitt. Und sagen, dieser Durchschnitt ist immer trügerisch und man sollte sagen, alle Themen und Debatten so differenziert betrachten, sagen, und auch alle sagen, Business-Probleme. Durchschnitte immer trügerisch. Dann, ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, ist das Thema Fokus und Reduktion. Ein Learning aus den letzten 20 Jahren ist, dass es immer nicht die Firmen waren, die am meisten Dinge gleichzeitig machen, die sehr schnell gewachsen sind, sondern die 1-2 Sachen sehr, sehr gut gemacht haben. Die rausgefunden haben, was sind die wirklichen 1-2, maximal 3 Treiber des eigenen Erfolges und da sozusagen aggressiv reingegangen sind. Man wird selten Firmen finden, die irgendwie besonders gut Affiliate-Marketing gemacht haben und damit 3% mehr Traffic geholt haben. Das wird niemals über den Gedeih und Verderb einer Firma entscheiden, sondern man muss 2-3 große Themen identifizieren oder 2 gerade große Treiber identifizieren und die dann sehr reuelos exekutieren. Und das Dritte, vielleicht so ein bisschen persönlich, im Leben steht man ganz oft vor Entscheidungen, die sich so wie life or death oder unumkehrbar anfühlen. Wenige Entscheidungen sind das vielleicht auch, aber die allermeisten sind es nicht. Selbst wenn sie in dem Moment unumkehrbar sind, ergeben sich Möglichkeiten in der Regel nochmal später. Und in dem Fall ist es erstmal wichtig, sich überhaupt zu entscheiden und sagen, nicht sich lähmen zu lassen von der zu schweren Entscheidung. Und das andere ist, fast alle Sachen sind entweder umkehrbar oder es gibt im Leben dann doch schon nochmal eine zweite Chance, an den gleichen Ort zu kommen. Ich habe diese empfundene Pfadabhängigkeit, weil ich Biochemie studiert habe, kann ich jetzt nicht mehr in die Wirtschaft gehen oder sowas. Das gibt's eigentlich nicht. Ich wollte ganz früher, sagen, in meiner Jugend fast noch Fonds studieren, habe ich mal gedacht, ich will mal Fondsmanager werden. Ich habe so ganz früh begonnen, in Aktien zu investieren, dachte, Fondsmanager wäre doch genau das, was ich gern machen würde. Und habe dann eigentlich einen relativ anderen Weg eingeschlagen, mit Online-Marketing, Digital-Marketing und so weiter. Und in den letzten Jahren hätte ich definitiv die Möglichkeit gehabt, wieder Fondsmanager zu werden, hätte ich das gewollt. Wollte ich dann tatsächlich gar nicht mehr oder fand es gar nicht mehr spannend. Aber manchmal hat das Leben so verrückte Wege, einen dahin zu bringen, wo man gehört oder wo man hingehört. Und auf dem Weg dahin ist es, glaube ich, eher wichtig, dass man dynamisch Entscheidungen trifft, als dass man immer die richtige zwangsläufig trifft.
Schöne Learnings, vor allem auch das letzte, kann ich nur unterstreichen, finde ich. Also ich hatte auch in meinem Leben so an der einen oder anderen Stelle dazu den irgendwie was anderes im Kopf.
Und dann, ich glaube, es werden auch alle Leute, die sozusagen in Anführungsstrichen erfolgreich sind, sagen, also dass es nicht nur ihr eigenes Dazutun ist, sondern auch immer Glück dazu gehört, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Learning. Und ja, dass es eben diese Scheidewege gibt, aber was aussieht wie so eine Fahrtabhängigkeit in einem Entscheidungsbaum, ist eher so ein Labyrinth aus verschiedenen Wegen, die sich immer wieder kreuzen und wo man immer wieder nochmal eine andere Abbiegung nehmen kann.
Ja, und wo Mut dazu gehört auch, ne? Ab und zu mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt da nach links oder nach rechts oder geradeaus, ja, ohne zu wissen, was wirklich kommt. Ja. Naja, super. Pip, herzlichen Dank. Danke für deine Zeit. Danke auch für deine Spontanität. Wir hatten ja heute schon durch ein Planungsmissgeschick meinerseits ein bisschen umplanen müssen. Herzlichen Dank, dass das so spontan funktioniert hat. Ich habe auch für mich einiges wieder mitgenommen, auch dann zum Thema Startup-Szene, wo du gerade siehst, wo es hingeht, Richtung Deep Tech, dass da jetzt einiges am Kommen ist, dass sich auch ein bisschen geografisch verschieben wird. Und auch deine Einblicke auf, sag ich mal, KI und die Gesellschaft habe ich wieder super spannend gefunden. Herzlichen Dank dafür und vielleicht treffen wir uns bei einem der nächsten Events irgendwann. Ich glaube, wir sind uns letztes Jahr kurz im Startup Land, habe ich gesehen, dass du dort warst. Ich war auch dort, aber da haben wir noch nicht, haben wir uns noch nicht so gekannt. Vielleicht treffen wir uns irgendwo mal, dann können wir gemeinsam auch einen Kaffee trinken. Würde mich sehr freuen.
Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Das war das Interview mit Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Infos zu Pip und dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Wer bis jetzt noch nicht abgedreht hat und dabei ist, sollte sich auch noch die Zeit nehmen, den Podcast zu abonnieren, falls dies nicht schon der Fall sein sollte. Ich freue mich auf jeden Fall, mit euch die nächsten 100 Folgen in Angriff zu nehmen und wünsche euch jetzt einen grandiosen Start in den Sommer.